Wir schreiben das Jahr 1893. Vikar Rheindorf kehrt von einer Mission in Amerika zurück. Er ist gesundheitlich stark angeschlagen und kämpft mit Cholera, Malaria, heftigen Zahnschmerzen und Nervenleiden. Er bittet seinen Vorgesetzten, Kölner Erzbischof Dr. Kremenz, in eine richtige Klinik übergeben zu werden, wo sich eben um seine Befinde gekümmert werden könnte, da die Kirche derartige Probleme lieber intern regelte, wurde er entgegen seines ausdrücklichen Wunsches zur Behandlung des Alexianerklosters Mariaberg in Aachen übergeben. Das war damals eine gängige Methode. Aufmüpfige MitarbeiterInnen der katholischen Kirche wurden dorthin abgeschoben und man wusste eigentlich mehr oder minder, wer einmal das Kloster passierte, der würde auch dieses nicht mehr lebendig verlassen. Das Kloster war nämlich mehr Gefängnis als ein wirkliches Kloster. Grauenhafte Verpflegung, keinerlei Hygienemaßnahmen, schlechte bis gar keine ärztliche Behandlung, stattdessen lieber körperliche Misshandlungen, Schläge und derartige Spielereien, wie es die Alexianerbrüder gerne darstellten, standen eher an der Tagesordnung. Rheindorf darf das Kloster nicht verlassen. Das wird gerechtfertigt von einem Mediziner, der sagt, ja, es sei der angebliche Wunsch des Bischofs. Das bedeutet, Rheindorf ist dort gefangen und muss sich der angeblichen Behandlung hingeben. Er wurde ja unter anderem mit Zahnschmerzen eingeliefert. Von dem dort zuständigen Arzt bekommt er eine seichte Myrrhentinktur verschrieben. Als diese, ja, wie auch zu erwarten war, keine Linderung verschafft, bittet er um ein stärkeres Mittel. Der Arzt zuckt lediglich mit den Schultern. Rheindorf selbst wird nicht körperlich misshandelt, beobachtet dies leider aber vor allem bei den Epileptikern, welche in dem Kloster eingewiesen worden sind. Zudem durfte er das Kloster halt auch nicht mehr verlassen und schnell wird ihm klar, je länger er warten würde, desto geringer sei seine Chance, hier noch lebendig herauszukommen. Er heckt sich eine List aus. Er schreibt einen Brief an seinen Vorgesetzten, der Bischof, welcher ihn entgegen seines Willens dort erst hingebracht hatte. Rheindorf wusste zu dem Zeitpunkt, dass der Briefverkehr streng überwacht wird. Daher lobt er auch in seinem Brief die gute Behandlung und dass er sich schon wesentlich besser fühlte. Dies war offensichtlich nicht der Fall, sein Nervenladen wurde immer schlimmer und die Zahnschmerzen nahezu unerträglich. In dem Brief gibt er dann an, dass er noch bis zur vollständigen Genesung gerne im Kloster bleiben wollen würde, dass er allerdings sich um eine dringende Rechtsangelegenheit zu kümmern habe und daher das Kloster, wenn auch nur für einen Tag, verlassen müsste. Zum Glück von Rheindorf gibt der Bischof diesem Antrag statt, da er denkt, Rheindorf würde endlich parieren. Rheindorf nutzt nun also seine wohl einzige Chance, verlässt das Kloster für immer und taucht bei einem Freund in Iserlohn unter. Wie viel Glück Rheindorf mit eben dieser Entscheidung und vor allem der Möglichkeit zur Flucht hatte, wurde ihm wohl erst später bewusst. Sein Freund, welcher ihn in Iserlohn quasi ein neues Leben ermöglichte, war auch befreundet mit dem Rechtsberater und Publizisten Heinrich Melasch. Dieser hatte nun die Aufgabe, sich darum zu kümmern, dass Rheindorf, welcher immer noch unter starken Schmerzen litt, endlich in eine Anstalt seiner Wahl verlegt werden konnte. Mit Erfolg. Rheindorf wurde kurz darauf ins Marienhospital in Ratingen übergeben und dieses konnte er auch bald darauf schon als geheilter Mann verlassen. Später tritt er sogar eine Stelle als Geistlicher in Köln an. Währenddessen befürchtet der Erzbischof, dass der entkommene Rheinberg die Geschichten des Klosters an die Presse weitergeben würde. Rheindorf hatte zwar nur einen kleinen Einblick in den Alltag in dem Gefängnis erhalten können, doch dieser reichte für die Anzettlung eines riesigen Skandals mit Folge eines gerichtlichen Prozesses. Der Erzbischof versuchte nun vergeblich dagegen vorzugehen und Rheindorf mundtot zu machen. Dieser gab dennoch freudig seine Beobachtungen an die Presse weiter. Besonders tragisch empfand Rheindorf das Schicksal des schottischen geistlichen Forbes. Dieser ist seit 39 Monaten im Kloster gefangen gehalten. Von seinen Klosterbrüdern wurde er, ohne Hand und Fuß natürlich, als geisteskrank erklärt und dementsprechend derzeit auch als ein solcher behandelt. Er war wohl voll zurechnungsfähig, so die Aussage von Rheindorf. Ein Beweis hierfür: Forbes leitete sogar die täglichen Messen und Andachten. Forbes selbst berichtet, dass er lediglich einen Streit mit einer schottischen Äbtissin hatte. Für diese war er als Pfarrer tätig. Die Oberin beschwerte sich dann über Forbes. Dieser habe die Nonnen auf sie gehetzt. Doch in Wahrheit war es so, dass die Oberin ihm sexuelle Avancen machte. Er sie allesamt abwies und ja, der Bischof schickte dann den lästigen Querulanten in das bekannte Kloster, um ihn mundtot zu machen und das Problem ein für alle Mal im Keim zu ersticken. Forbes wurde auf einer täglichen Basis von seinen Klosterbrüdern aufs Übelste körperlich sowie psychisch misshandelt und zudem auch noch gezielt von der Außenwelt abgeschirmt. Der Schotte sprach kaum Deutsch. Außerhalb von Rheindorf verstand ihn dort niemand. Das heißt, er konnte sich weder mitteilen, noch hatte er wirklich verstehen können, was um ihn herum, warum geschah. Forbes flehte Rheindorf an, ihn aus dem Kloster zu befreien und ihn mit zu seinem Freund nach Iserlohn zu nehmen. Forbes befürchtete nämlich, dass er spätestens innerhalb von einem halben Jahr ein toter Mann sei. Heinrich Mellage wandte sich mit diesen Informationen an die Staatsanwaltschaft in Aachen. Er konnte sogar Polizeikommissar Lohe davon überzeugen, dass Forbes widerrechtlich gefangen war. Sie überraschten gemeinsam die Klosterbrüder. Diese versuchten natürlich mit aller Macht und Gewalt die Entlassung von Forbes zu verhindern, doch irgendwann gingen auch ihnen die Argumente aus. Mellage konnte erwirken, dass der zuständige Polizeiarzt Dr. Kibben untersucht, ob Forbes denn wirklich geisteskrank sei. Wie zu erwarten war, oh Überraschung, weist dieser keinerlei Anzeichen einer akuten psychischen Störung wider und somit wird Forbes unverzüglicher Entlassung angefochten. Mellage nahm Forbes mit zu sich nach Iserlohn, wo er ebenfalls bei dem gemeinsamen Freund untertauchen konnte. Schnell erholt sich Forbes dort von den täglichen Strapazen, welche er jahrelang ausgeliefert war, und kann sich seinen Mitmenschen mehr und mehr öffnen. Er gibt an, dass er zu Beginn sogar noch im Kloster das Recht hatte, dieses ohne Begleitung zu verlassen. Erste Probleme kamen wohl erst später mit hinzu, als der Abgesandte des Bischofs von Aberdeen im Kloster erschien und halt ihm mitteilte, dass Forbes bekannt sei als Trunkenbold und wohl gemeingefährlich sei. Und dieser wies dann auch an, dass Forbes jeglicher Verkehr zur Außenwelt streng zu untersagen ist. Forbes suchte kurz darauf ein Wirtshaus auf, merkt aber sogleich, dass ihnen ein Mann aus der Anstalt dicht folgte. Dieser bestellte sich in dem Wirtshaus einen Kaffee, ein Glas Cognac. Und Forbes wurde dann wenige Momente später von diesem aufgefordert, zurück ins Kloster zu kehren. Als sich Forbes dagegen weigerte, weil er schon in etwa wusste, was ihm wohl drohen würde, tauchte plötzlich ein zweiter Mann auf, welcher er vorher gar nicht registriert hatte. Die beiden starken Männer packen ihn und ziehen ihn in eine Droschke, welche vorm Wirtshaus stand. Die Fahrt geht ab nach Mariaberg. Im Kloster wird er bereits von dem Pförtner und vier Klosterbrüdern erwartet. Sie prügeln auf ihn ein, fesselten ihn und sperrten Forbes anschließend in eine einsame kleine Zelle. Forbes brüllte und schrie sich die Seele aus dem Leibe, bis die Brüder in der Nacht sich dazu erbarmten, den Anstaltsarzt Dr. Chantrain und den Polizeiarzt Dr. Kim zu rufen. Allerdings nicht zugunsten von Forbes. Sie stellten es so dar, als sei Forbes ein Säufer und irre geworden. Und Dr. Kribben vertraute den Brüdern und ja, sah sich Forbes eigentlich auch nur eine Viertelstunde lang an und konnte ihn ja auch nicht mal wirklich befragen, da Dr. Kribben kein Englisch verstand und Forbes sich auch nicht anders mitteilen konnte. Er galt nun fortan offiziell als geisteskrank und wurde in den geschlossenen Trakt zu den Tobsüchtigen gesperrt. Forbes beschwerte sich, nicht vor lauter Angst, noch schlechter behandelt zu werden. Er wurde regelmäßig ohnehin schon geschlagen, schikaniert und nachts häufig ans Bett gefesselt. In all seiner Ratlosigkeit versuchte er, sich postalisch an den Bischof zu wenden. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieser mit den dortigen Begebenheiten einverstanden war. In seinem Brief berichtete er von der schlechten Behandlung, doch erhielt nie eine Antwort. Was er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, der Briefverkehr wird streng überwacht. Forbes unterrichtet später auch noch Mélage über ein grausames System im Kloster. Im Kloster verschwanden viele in Ungnade gefallene Priester, die Toten wurden quasi einfach unter den Teppich gekehrt, wer sich wehrte, wurde misshandelt. Keiner der Insassen wurde wirklich alt. Ein Arzt erzählt später vor Gericht, dass es ein medizinisches Wunder sei, dass Forbes überhaupt die 3 Jahre in dem Kloster überlebte. Mélage dokumentiert jegliche Unterhaltungen, welche er mit Forbes führte, und konnte sogar einen weiteren Zeugen ausfindig machen. Der Kaplan Schröder aus Medebach war selbst jahrelang als Franziskaner Partner in Amerika tätig. 1880 kehrte er zurück. Ein fremder Mann kam auf ihn zu und verabreichte ihm etwas. Plötzlich fühlt er sich sehr schwach, wird ohnmächtig und findet sich im Alexianerkloster Mariaberg wieder. Ab diesem Moment fühlt er sich selbst plötzlich sehr krank, obwohl er früher immer kerngesund war. Als er einmal versuchte zu fliehen und sich an die Polizei hilfesuchend wandte, brachte diese ihn einfach nur wieder in die Anstalt zurück, obwohl er, ja, sagte, dass er dort zu Unrecht war und quasi dorthin verschleppt worden ist. Seine Strafe für seinen Fluchtversuch waren 8 Tage in der schmutzigen Station. In der schmutzigen Station waren die Kranken eingesperrt, welche inkontinent waren. Wenn wir uns auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass dort keinerlei Hygienemaßnahmen getroffen worden sind, kann man sich vorstellen, dass dort, ja, überall sämtliche Fäkalien quer in dem Raum verteilt worden sind, daher auch die schmutzige Station. Wenn er dort einmal vor lauter Ekel das Essen verweigerte, zwängten ihn die Brüder in eine Zwangsjacke und zwangen ihn zum Essen. Mélage protokolliert auch diese Aussagen. Nun hatte er Forbes, Reindorf und Schröder zusätzlich noch weitere ehemalige Insassen aus Mariaberg auf seiner Seite. Seine gesammelten Dokumente überreichte er der Staatsanwaltschaft in Aachen. Diese leitete sogleich ein Strafverfahren wegen widerrechtlicher Freiheitsberaubung gegen die Vorsteher des Alexianerklosters ein. Dieses Verfahren wird allerdings nach kurzer Zeit wieder eingestellt. Es gibt keinen Prozess. Mélage gibt aber nicht auf, überreicht seine Recherchen auch an die Presse und verfasst für eine Tageszeitung in seiner Heimatstadt Iserlohn selbst mehrere Artikel über die skandalösen Zustände. Daraufhin melden sich viele Betroffene und Mélage entscheidet sich dazu, auch noch ein Buch zu publizieren. Dieses Buch hat einen wenig längeren Titel. Dieser lautet 39 Monate bei gesundem Geiste als irrsinnig eingekehrt. Erlebnisse des katholischen Geistlichen M. Forbes aus Schottland im Alexianerkloster Mariaberg in Aachen während der Zeit von 18. Februar 1891 bis 30. Mai 1894. Ich war erst selbst sehr stutzig, als ich den langen Titel gelesen habe. Ich glaube, dass Mélage sich vielleicht vor lauter, ja, Eifer und kochendem Blut dazu entschieden hat, in den Buchtitel einfach alles reinzupacken, was er grob über Forbes halt eben schreiben konnte. Ich glaube, dass er vielleicht einfach Angst hatte, dass die Leute sein Buch nicht lesen würden und dass, wenn das direkt auf dem Buchcover stehen würde, eigentlich alle Personen dort, alle Bürgerinnen und Bürger halt dort dann direkt über die Zustände unterrichtet worden seien. Aber so richtig endgültig erklären kann ich das leider auch nicht. Spätestens ab dem Punkt kommt es zu einer sehr kuriosen Wendung, denn nicht die eigentlichen Täter werden vor Gericht gezerrt, sondern die Boten, welche das Grauen öffentlich gemacht haben. So kommt es dazu, dass Amtsarzt Dr. Kappelmann, welcher seit 30 Jahren für Mariaburg verantwortlich war, und der Aachener Regierungspräsident einen Strafantrag wegen Verleumdung stellen. Ende November 1894 wird nun der Beschluss vom Landesgericht Hagen vorgelegt, dass Mélages Buch beschlagnahmt werden muss. Mélage, sein Verleger und Redakteur des Iserlohner Kreisanzeigers, saßen nun auf der Anklagebank. Der Fall wurde vor der ersten Strafkammer des Aachener Landesgerichtes verhandelt. Nun obliegte es Mélage und seinen Mitangeklagten, zu beweisen, dass ihre Worte keineswegs üble Nachrede waren, sondern lediglich die Darstellung grauenhafter Tatsachen. Sie haben Glück, denn die Verteidigung kann Dutzende ZeugInnen aufführen, welche Mélages Berichte unterstützen. Das Gerichtsverfahren deckt so zum Beispiel auf, dass die Ärzte in Mariaberg leichtfertig und grob fahrlässig ihre Patienten für geisteskrank erklärten. Ein Beispiel haben wir ja schon bei Forbes, den wir gewissermaßen hier kennenlernen konnten. Dieser weigerte sich damals im Kloster vor einer ärztlichen Untersuchung. Daraufhin ließ Polizeiarzt Dr. Kibben die Klosterbrüder erzählen, dass Forbes häufig betrunken nach Hause kam, im erregten Zustand und gerne Damen auf offener Straße unzüchtig ansprach. Und Dr. Kibbens Diagnose war daher ganz offensichtlich, dass Forbes an Irrsinn leide. Daraufhin wurde er dann auch auf unbestimmte Zeit im Kloster festgehalten. Um ja, dies näher zu unterstützen bzw. auch den zuständigen Richter quasi vorzuführen, entschied sich Mélages Verteidiger dafür, den Polizeiarzt ins Kreuzverhör zu nehmen. An dieser Stelle könnte ich euch das Kreuzverhör natürlich auch zusammenfassen. Ich habe mich allerdings ganz bewusst dafür entschieden, euch den Auszug einfach vorzulesen, da ich es hier ziemlich interessant finde, mitzubekommen, wie Dr. Kibben sprachlich ja, sich zu dem Fall äußert. Hier das Kreuzverhör. Sie sind also der Meinung, dass wenn Sie einen Mann 15 Minuten beobachten, der eine Ihre unverständliche Sprache spricht, nach Alkohol riecht und sehr erregt ist, dann sind Sie in der Lage, ihn für verrückt zu erklären? Das war es nicht allein. Es wurde mir außerdem mitgeteilt, dass sein Bischof geschrieben hatte, er sei schon seit vielen Jahren dem Trunk ergeben. Haben Sie den Brief des Bischofs gelesen? Nein. Von wem wurde Ihnen Mitteilung von dem Schreiben des Bischofs gemacht? Von den Anstaltsbrüdern. Haben Sie bei Ihrer Untersuchung einen Arzt zu Rate gezogen? Nein, bloß die Anstaltsbrüder. Also die bloße Mitteilung von Anstaltsbrüdern, ehemaligen Schneidern, Schustern und Mauergesellen, lassen Sie sich als Grundlage dienen, um einen Mann für verrückt zu erklären? Der Mann war aber total betrunken und tobte. Ist Ihnen nicht der Gedanke gekommen, dass der Mann einen augenblicklichen starken Rausch gehabt haben kann, dessen Wirkungen am folgenden Tag beseitigt sein könnten? Mein Gott, der Mann war ja tobsüchtig. Haben Sie denn noch niemals davon gehört, dass betrunkene Leute, die auf die Polizeiwache gebracht waren, aus ganz natürlichem Freiheitsdrang die Fenster einschlugen? Kam Ihnen nicht der Gedanke, dass nur ein akuter Rausch vorhanden sein kann? Nach den Mitteilungen der Brüder konnte ich das nicht annehmen. Dann ist es doch möglich, wenn ich zufällig in berauschtem Zustand ins Alexianerkloster gebracht, dort eingesperrt werde und aus innerem Freiheitsdrang ein Fenster einschlage, Sie mich auch für verrückt erklären, wenn Ihnen nur ein ehemaliger Schuster- oder Schneidergeselle sagt, der Rechtsanwalt Lenzmann ist schon seit langer Zeit dem Trunk ergeben? Diese Frage finde ich etwas komisch. Herr Geheimrat, ich bin weit entfernt, hier komische Fragen zu stellen. Die Sache ist mir bitter ernst. Nach dem, was wir hier von Ihnen gehört haben, ist es zweifellos möglich, jeden beliebigen Menschen für geistesgestört zu erklären und ihn in ein Irrenhaus zu sperren. Das kann ich nicht zugeben. Ein Mann, der sich so gebärdet wie Forbes und schon seit Jahren dem Trunk ergeben ist, ist geistesgestört. Ich konstatiere, dass Sie lediglich aufgrund von Mitteilungen der Anstaltsbrüder angenommen haben, dass Forbes an chronischer Trunksucht leidet. Mussten Sie sich denn nicht sagen, dass Sie durch Ihr Zeugnis den Mann den Anstaltsbrüdern auf Gnade und Ungnade überlieferten? Ich habe nur auf einen Tag der Internierung angeordnet. Forbes ist aber jahrelang interniert gewesen. Wenn der Zustand sich nicht bessert, sind die Anstaltsleiter berechtigt, den Kranken auch länger zu internieren. Haben Sie denn Forbes noch nach ihrer einmaligen 15 Minuten langen Untersuchung beobachtet? Dazu hatte ich keine Verpflichtung. Ich frage Sie ja doch bloß, beantworten Sie mir gefälligst meine Frage. Sie haben sich also niemals mehr um den Mann gekümmert? Nein. Mit diesen Worten endete das Kreuzverhör und zeigt nicht zuletzt dadurch, wie lasch mit Gutachten in dem Kloster umgegangen worden ist und dass dieses eine Art geschlossenes System in sich verfolgte. Es folgt eine Zeugenaussage von Frau Friesel. Sie war damals Wirtschafterin des Pfarrers Rheindorf und beschrieb vor Gericht die wahren Machtverhältnisse in Aachen. Bruder Heinrich, der Leiter der Anstalt, habe wohl einst zu ihr gesagt: Wer es hier gut haben will, der muss sich mit den Brüdern gut verhalten. Wer hier hereinkommt, der kommt ohne den Willen der Brüder nicht mehr hinaus. Hier hat weder der Generalvikar noch die Döktersch etwas zu sagen. Wir sind klüger als die Döktersch. Wer hier drin ist, der wird zahm gemacht. Wer hier herauskommt, der ist zahm. Die Anstalt diente nicht zuletzt dem Zitat zufolge als eine Art Kerker für aufmüpfige Geistliche. 1894 beherbergte Mariaberg etwa 600 Insassen. 150 davon waren als geisteskrank erklärt, der Großteil Epileptika, welche von ihren Heimatgemeinden nach Aachen abgeschoben worden sind. Um die Anschuldigung zu unterstützen, dass auch kerngesunde Bürger in das Kloster eingewiesen worden waren, zieht die Verteidigung den Bäcker Kaspar Kleinschmidt heran. Er berichtete, seine Frau wollte ihn wohl gerne beiseite schaffen und ließ ihn daher von der Polizei nach Mariaberg bringen. Dort wurde er 2 Monate lang gegen seinen Willen festgehalten. Er wandte sich an den Amtsarzt Dr. Kappelmann, bat ihn, ihn endlich zu entlassen. Dieser antwortete lediglich mit den Worten: Hier ist kein Gefängnis, sondern eine Irrenanstalt. Da kommen Sie nicht ohne weiteres heraus. Er persönlich erlebte zum Glück selbst nicht körperliche Misshandlungen. Er berichtet allerdings, dass das Essen, Zitat, miserabel gewesen sei. Das klingt etwas witziger, als es eigentlich ist. So gab es mittags zum Beispiel, wenn man Glück hatte, etwas Gerstensuppe, in der Regel ein Stückchen Leberwurst oder einen halben Hering. Der Verteidiger befragt hierzu nochmal den zuständigen Dr. Kappelmann. Das Kreuzverhör werde ich hier ebenfalls wortwörtlich wiedergeben. Herr Sanitätsrat, was gab Ihnen Veranlassung, den Zeugen in die Irrenanstalt aufzunehmen? Der Mann litt an Verfolgungswahnsinn. Woraus entnehmen Sie das? Aus den Mitteilungen seiner Frau. Die Angaben seiner Frau genügten Ihnen, um den Mann in Ihrer Irrenanstalt zu internieren? Ich hatte auch einen Attest des Kreisphysikus Dr. Baum. Ich bemerke Ihnen, dass Dr. Baum, dessen Amtseigenschaft auf dem Attest nicht ausgedrückt ist, es ist bloß mit Dr. Baum unterzeichnet, in dem Attest bemerkt, er könnte die Geisteskrankheit noch nicht feststellen. Haben Sie nun, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, von Herrn Dr. Baum wenigstens nachträglich ein motiviertes Zeugnis verlangt? Nein. Haben Sie sich ferner um das Schicksal des Mannes bekümmert? Nein. Also, die Angaben der Frau des Mannes genügten Ihnen, um den Mann festzuhalten? Die müssen mir vorläufig genügen. Herr Sanitätsrat, es wird schon seit Jahren in allen Zeitungen darüber Klage geführt, dass Privatirrenanstalten bequeme Stätten sind, in die böse Frauen ihre ihnen unbequemen Männer mit Leichtigkeit schaffen lassen können. Nun hat Ihnen doch der Zeuge gesagt, seine Einlieferung in die Irrenanstalt sei auf Betreiben seiner Frau von dem hiesigen Polizeikommissar Zimmermann angeordnet worden. Er hege den Verdacht, dass der Polizeikommissar mit seiner Frau ein unerlaubtes Verhältnis unterhalte. Hat Ihnen diese Angabe des Mannes nicht Veranlassung gegeben, eine Untersuchung über die Wahrheit dieser Angaben anzustellen? Nein, wie konnte ich das auch feststellen? Mit diesen Worten endet auch dieses Kreuzverhör. Besondere Glaubwürdigkeit wurde nun Mellage durch die Aussagen von ehemaligen Wärtern verliehen. Darunter zum Beispiel Landwirtschaftsgehilfe Joseph Nelliser. Dieser arbeitete ein knappes Jahr für das Kloster. Er gibt vor Gericht zu Protokoll, dass er niemals einen Anstaltsarzt zu Gesicht bekommen hatte. Stattdessen beobachtete er, wie ein Klosterbruder einen Kranken zu Boden stieß, mit den Füßen nach ihm trat und in die Seite schlug. Ein weiteres Mal beobachtete er, wie ein kranker Mann anscheinend nicht schnell genug gehen konnte. Daraufhin wurde er von einem Bruder und von einem Wärter die Treppe hinuntergezerrt und über den Fußboden geschleift. Weitergehend werden auch Epileptiker als Zeugen vorgeladen. Joseph Schäfer, Opry und Louis Meyer berichten, in einen leeren Raum gebracht worden zu sein, welcher nur von einer Badewanne ausgestattet worden war. Sie wurden grob entkleidet, gefesselt und in die mit eiskaltem Wasser gefüllte Badewanne gedrückt worden. Einer der Klosterbrüder packte ihren Kopf und drückte ihn immer und immer wieder so lang unter Wasser, bis sie zu ersticken drohten. Erst dann ließ er sie wieder nach Luft schnappen. Diese ganze Prozedur des Spielen mit der Todesangst dauerte wohl etwa eine halbe Stunde an, könnte aber auch länger gewesen sein. Außerdem werden mehrere Klosterbrüder vom Gericht vorgenommen, darunter der Rektor des Klosters Mariaberg, Bruder Paulus Overbeck und ein ehemaliger Schuhmacher. Sie gestanden zwar sogleich ihre Schandtaten, fühlten sich aber im Recht. Einer von ihnen war früher wohl in einem belgischen Kloster gewesen. Dort waren Sanktionen wie das Tauchbad oder Zwangsjacken wohl gesetzlich vorgeschrieben gewesen. Daher fühlte er sich auch so frei, diese Behandlungen in Mariaberg einzuführen, um widerspenstige Geisteskranke und Epileptiker effektiver zu behandeln. Er habe wohl auch die Mitpatienten geschlagen, dies aber auch nur im äußersten Notfall. Das Urteil fällt schnell. Zur Beratung brauchte der Gerichtshof lediglich 2 Stunden. Das Ergebnis war eigentlich zu erwarten. Sie sprechen die Angeklagten, also Mellage und sein Gefolge, in sämtlichen Punkten frei. Aufgrund der Beweisaufnahme kündigte die Staatsanwaltschaft auch an, ein neues Verfahren gegen die Verantwortlichen des Klosters Mariaberg anzustreben. Und zu eben diesem Verfahren war es wohl nie gekommen, denn die Ordensgemeinschaft der Alexianerbrüder existiert fortwährend. Sie sind immer noch auf den Bereich der Psychiatrie spezialisiert. Und ja, das, was ich besonders makaber finde, ihr Motto lautet 800 Jahre Leidenschaft. So, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Fall. Meine Quellen habe ich euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Darüber hinaus findet ihr auch eine kostenfreie Buchempfehlung von mir. Das Werk ist von Hugo Friedländer und in seinem Werk Interessante Kriminalprozesse von kulturhistorischer Bedeutung, Band 1, berichtet er unter anderem von dem Fall, den ich euch heute präsentiert habe. Das wäre mein kleiner Tipp für heute. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne restliche Woche. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite Mordgeschwafel Podcast vorbei. Dort habe ich für euch wie immer einen kleinen informativen Beitrag zu dem Fall verfasst. Und das war es auch schon. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.